Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist der letzte Freitag im Monat und deshalb bei Reflexe wieder Zeit für einen Monatsgast Kultur. Im Studio hat der Rektor der Universität Basel Platz genommen, Antonio Loprieno. Er wurde in Italien geboren, ist Ägyptologe und hat in vielen verschiedenen Ländern gelebt und gelehrt. In der kommenden halben Stunde wird er mit Dagmar Walser über das reden, was ihn kulturell im Monat März beschäftigt hat.
Antonio Loprieno, als ich Sie vor circa einem Monat angefragt habe, ob Sie unser Monatsgast im März sein wollen, also ob Sie Ihre kulturellen Erlebnisse und Gedanken mit uns teilen wollen, war die Welt noch eine andere. Man sprach von einem arabischen Frühling, jetzt ist Krieg in Libyen. Die Situation in Syrien eskaliert und in Japan gab es ein schweres Erdbeben, einen schweren Tsunami und eine Atomkatastrophe in einem immer noch nicht begreiflichen Ausmaß. Wie haben diese Geschehnisse Ihren Alltag in den letzten Wochen beeinflusst?
Also von einer direkten Beeinflussung des Alltags zu sprechen, das wäre fast arrogant. Man darf nicht Weltereignisse auf das einfache Leben eines normalen Bürgers so direkt übertragen. Allerdings gibt es natürlich Bewegung, gerade im arabischen Raum, mit dem ich so beruflich verbunden bin oder war, sollte man eher sagen, die einen derartigen Ausmaß angenommen haben, dass sie tatsächlich so ein Effekt auch auf ein normales Leben haben können, zumal im Hinblick auf die eigene Positionierung, auf die Reflexion über das eigene Fach.
Aber das heißt, im Alltag haben Sie weiter gelebt wie sonst?
Naja, ich würde sagen, so wenn Sie jetzt vom konkreten Praktischen her ausgehen, schon. Vom psychologischen oder ideologischen mit Sicherheit nicht. Also es hat sich schon so etwas geändert, indem ich etwas häufiger auch gefragt worden bin, wie ich zu diesen Ereignissen stehe, gerade wegen meiner ägyptologischen Ausbildung. Und das ist etwas weniger der Fall in ruhigeren Momenten. Aber das hat mich vor allen Dingen beeindruckt, weil mich das immer wieder auf den Punkt gebracht hat, wie steht es zwischen Ost und West? Ja, also wie gerade als Intellektuelle, als westliche Intellektuelle, als Operierende in einer westlichen Umgebung, die aber mit dem Osten so auch beruflich verbunden ist, wie positionieren wir uns? Wie stehen wir zu all diesen schrecklichen oder vielleicht weniger schrecklichen Dingen, die passieren?
Und wie steht es zwischen Ost und West?
Ich glaube, es steht nicht gut. Es steht nicht gut. Ich glaube, es steht schlechter als vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren. Oder vielleicht sollte ich besser sagen, es steht schlechter, als wir uns eingebildet haben vor 20 Jahren. Es ist schon so, dass mit der Katastrophe vom 11. September die Positionierung auch dieser zwei Realitäten ganz anders geworden ist. Also wir haben auch eine Form von latentem Unverständnis, Missverständnis so zwischen Ost und West. Und ich habe das immer, muss ich Ihnen auch ehrlich sagen, auch als Ägyptologe, habe ich immer das als Hindernis empfunden, dass manchmal eine allzu positive oder unproblematische Darstellung der Verhältnisse zwischen einer europäischen und einer arabischen Kultur präsentiert worden ist, vielleicht auch aus politischer Korrektheit. Eigentlich glaube ich, dass wir jetzt das erleben, was sich über die letzten 100 Jahre, 200 Jahre gesammelt hat, und zwar, dass wir eine noch unvollkommene Wahrnehmung der Werte des Westens im Osten haben und dass die Werte des Westens, man muss schon leider sagen, auch diejenigen sind, die ökonomisch getragen sind, politisch getragen sind und die letzten Endes so in evolutionärer Hinsicht die Zukunft darstellen.
Fühlen Sie sich da als Ägyptologe irgendwie als Brückenbauer zwischen diesen kulturellen Missverständnissen vielleicht auch?
Ja und nein. Ich würde Ihnen gerne Ja antworten können. Aber Ja würde implizieren, dass diese Brückenfunktion tatsächlich ausgeübt werden kann. De facto ist es aber so, dass die Ägyptologie eine sehr westliche Wissenschaft ist. Es ist eine westliche Wissenschaft, die sich mit einem nicht westlichen Gegenstand befasst. Aber in ihrer Struktur, in ihrer Auffassung, auch so der Wissenschaft, ist die Ägyptologie eindeutig eine westliche Wissenschaft. Deshalb ist auch die ägyptische Wissenschaft gewissermaßen von der westlichen abgeleitet, die ägyptische Ägyptologie. Und insofern würde man gern auch diese Brückenfunktion wahrnehmen. Die funktioniert aber manchmal in Europa im Sinne der Darlegung der arabischen Erwartung. Aber es funktioniert, es sei denn, man beherrscht die arabische Sprache besonders gut, es funktioniert nicht so ganz andersrum. Weil man auch als Ägyptologe letzten Endes in Ägypten als Vertreter eines westlichen Weltbildes aufgefasst wird.
Aber wenn ich Ihnen zuhöre, kriege ich doch den Eindruck, es ist immer auch eine Perspektivenfrage, wenn man über dieses Ost-West, arabischer Raum, westlicher Raum spricht. Mit den Geschehnissen, die jetzt passieren, mit diesen Umbrüchen, wo Sie gesagt haben, die können den Alltag noch gar nicht direkt betreffen, weil wir zumindest auch nicht genau wissen, wo das hingeht. Ich frage Sie trotzdem, Sie haben einen großen Überblick über den arabischen Raum. Sind das Zäsuren jetzt, von denen wir in 100 Jahren noch reden werden?
Ich weiß nicht, ob in 100 Jahren wir von den Zäsuren reden werden, die wir im letzten Monat oder in den letzten 2 Monaten so erlebt haben. Aber ich bin sicher, dass wir in 100 Jahren über eine Phase des Übergangs reden werden, in der wir uns jetzt befinden. Und das ist die Phase des Übergangs zwischen einer klassischen so Positionierung der islamischen Welt und einer globalisierten Positionierung derselben Welt. Und diese graduelle Anpassung, die ganz unterschiedliche Formen annimmt, die ägyptische und die libysche sind ganz unterschiedlich, geschweige denn von so die jemenitische oder die tunesische, aber sie sind alle Ausdruck eines bestimmten Übergangs. Und das ist die schmerzhafte Verabschiedung von einem Modell der Kombinierbarkeit, wenn Sie so wollen, von westlicher Ökonomie und östlicher Sichtweise. Das scheint nicht so ganz zu funktionieren. Ja.
Das heißt, Sie sagen, man muss differenzieren. Es gibt sehr unterschiedliche Kulturräume in einem großen Kulturraum, aber die großen Bewegungen aufeinander zu, die werden bestehen bleiben.
Genau so ist es. Es ist eine Frage des Abstraktionsgrades, auf dem Sie sich bewegen. In einer bestimmten Hinsicht ist das, was in Ägypten, Libyen oder Tunesien passiert ist oder jetzt passiert, vergleichbar. Auf detaillierte Weise, in detaillierter Hinsicht, gibt es immer wieder ganz unterschiedliche Konstellationen, die dazu geführt haben. Grundsätzlich ist aber der Übergang, den wir erleben, eine Phase, die von einer instabilen Verwestlichung zu einer, wie ich hoffe, stabilen Einbindung dieser Länder in die gesamtheitlich, sagen wir so, westlich-demokratische Auffassung ist.
Und wie wird sich in diesem Übergang unser Blick auf den arabischen Kulturraum verändern müssen?
Ja, es ist eine komplexe Frage, denn von dem, was ich vorher gesagt habe, hätte man vielleicht den falschen Eindruck ziehen können. Wir hätten immer alles richtig gemacht und so im Grunde ging es nur darum, dass die östliche Kultur sich an unsere so anpasst. Stimmt überhaupt nicht. Das ist gar nicht, was ich meine und ganz gewiss nicht, was passieren wird. Was passieren wird, ist allerdings, dass ich bin optimistisch, dass eine Sichtweise des Westens, die letzten Endes postkolonialistisch ist, nach dem Motto, na ja, diese östlichen Kulturen, die sind noch nicht so weit wie wir, aber irgendwann schaffen sie das. Das ist letzten Endes die jetzige Perspektive oder Auffassung. Ich hoffe, dass diese Perspektive am Ende dieses Übergangs überwunden sein wird, dass wir die östlichen Länder und die östlichen Kulturen tatsächlich als paritätisch anschauen. Und das ist bisher in den letzten 200 Jahren, in denen West und Ost zusammenzutun gehabt haben, ist es nicht passiert, weil wir ein konstantes Überheblichkeitsgefühl gehabt haben und der Osten ein konstantes Minderwertigkeitsgefühl, das sich in verschiedenen Formen ausgedrückt hat, auch manchmal in gewalttätigen Formen.
Aber ganz konkret, wie ändert sich so ein Blick auf einen Kulturraum?
Der wichtige Begriff diesbezüglich ist der Begriff des kulturellen Gedächtnisses. Das heißt, was eine Rolle spielt bei kulturellem Wechsel im Allgemeinen, ist das, was von den vergangenen historischen Erfahrungen so tief sitzt, dass das von einer großen Mehrheit der Bevölkerung geteilt sein kann. Das heißt nicht die Hochkultur im Sinne von hohe Kunst und hohe Literatur, sondern Kultur als die Summe jener Erinnerung, die einfach uns als Menschen, als Schweizer, als Liechtensteiner, als Schweden charakterisieren. Und damit das geschieht, damit eine Änderung des kulturellen Gedächtnisses stattfindet, muss erstens viel Zeit vergehen und es müssen auch gemeinsame Erfahrungen gemacht werden, gemeinsame Erinnerungen, die sich dann in unserem kulturellen Gedächtnis verdichten. Und ein gemeinsames kulturelles Gedächtnis haben zurzeit der Westen und der Osten nicht. Und ich hoffe, dass damit vielleicht das auch durch diese schmerzhaften Erfahrungen das kulturelle Gedächtnis entsteht. Aber das dauert Generationen.
Aber das heißt zum Beispiel, ein Krieg, wie er jetzt in Libyen ist, an dem man gemeinsam beteiligt ist, aus unterschiedlichen Positionen, kann in ein solches gemeinsames kulturelles Gedächtnis einfließen.
Und wie? Und wie? Ein Krieg ist sogar einer der Hauptfaktoren kulturellen Gedächtnisses im Sinne von kultureller Kontinuität oder kulturellen Bruchs. Nehmen wir auch ein evidentes Beispiel. Nehmen wir das Beispiel Deutschlands. Deutschland in diesem Jahrhundert, dadurch, dass es zwei Kriege, einen ganz tragischen Krieg auch verloren hat, aber imstande gewesen ist, die Folgen zu überwinden im Sinne eines gemeinsamen europäischen Gedächtnisses, ist jetzt viel präsenter in unserer gemeinsamen Kultur, als das Deutschland, vor dem Anfang der Katastrophe je gewesen war. Und das heißt, es ist letzten Endes eine Tragödie für die Menschheit, auch eine Tragödie für Deutschland, die dazu geführt hat, dass die deutsche Kultur jetzt in Anführungsstrichen besser ist, besser verwurzelt, auch im gemeinsamen kulturellen Gedächtnis Europas.
Sie sind ja einer, der sich in unterschiedlichen Kulturräumen bewegt hat. Sie sind in Italien groß geworden, in Brüssel aufgewachsen, haben in unterschiedlichen Ländern in Deutschland, in den USA gelehrt und geforscht, sind seit ungefähr 10 Jahren, glaube ich, in Basel, seit ungefähr 5 Jahren Rektor der Universität Basel. Sind Sie ein Grenzgänger zwischen kulturellen Räumen?
Wissen Sie, ich würde Ihnen gerne Ja antworten wollen. Ich kann das aber nicht, weil dieser Begriff des Grenzgängers ein bisschen zu modisch geworden ist. Und ich habe ein bisschen Angst, da als Ausdruck einer Mode wahrgenommen zu werden. Also muss ich mir überlegen, wie ich meine an sich positive Antwort so relativiere, dass es nicht so aussieht. Jetzt ohne Scherzen würde ich sagen, ja, ich bin eine Art Grenzgänger. Ich bin schon eine Art Grenzgänger. Aber ich würde meine eigene Positionierung in diese Problematik des Grenzgängertums so präzisieren wollen, dass ich glaube, was ich immer versuche, ist nie Grenzgänger zu sein, sondern immer direkt in die Gesellschaft eingebunden zu sein, in der ich tätig bin. Und insofern Grenzgänger malgré moi, weil ich eben an verschiedenen Orten gewählt habe. Aber ich mache aus der Grenzüberschreitung kein Glaubensbekenntnis, gar nicht. Mein Glaubensbekenntnis gilt immer nur jener Kultur, in der ich tätig bin. Und zurzeit ist das die Schweizer Kultur.
Ich frage danach natürlich, weil mich Ihr Blick auf die Kultur, ganz spezifisch auch auf die Schweizer Kultur interessiert. Sie haben mir gesagt, dass Sie im März die Segantini-Ausstellung besucht haben in der Fondation Beiler, der große Bergbildmaler, Bergidyllen auch aus dem Engadin Ende des 19. Jahrhunderts und dass Sie das neue Buch von Peter Stamm, Seerücken, gelesen haben. Peter Stamm, Meister der Kurzgeschichten. Es sind ruhige, undramatische Geschichten. Beides Kunstwelten, die eigentlich nicht im größeren Gegenstand zu den Medienbildern, die wir heute jeden Tag haben, stehen können. Wie gucken Sie darauf? Ist das jetzt Schweizer Kultur?
Das sind meines Erachtens zwei eminente und sehr attraktive Beispiele Schweizer Kultur. Und ich würde sogar behaupten, als Nicht-Spezialist, ich bin weder Kunsthistoriker noch Literaturwissenschaftler, aber in meinem laienhaften Zugang zu beiden Kulturereignissen habe ich doch eine gewisse Ähnlichkeit festgestellt. Und diese Ähnlichkeit würde ich unter das Label Swissness subsumieren wollen.
Das ist auch ein modisches Label.
Auch ein modisches Label. Übrigens ein Label, mit dem ich mich auch so beruflich ein bisschen beschäftige. Und obwohl Segantini selber eigentlich in dem Sinne nicht in der Schweiz geboren wurde, war ja ein Tiroler, ja, ein italienischsprachiger Tiroler ursprünglich, aber derart stark, und deshalb letzten Endes meine innere Bewunderung, derart stark in die Bündner, in die Schweizer Kultur eingebunden und dort tätig, dass er meines Erachtens fast so eine Verkörperung so der Schweiz, oder zumindest meine Projektion der Schweiz wird. Genauso wie Peter Stamm in, auf anderem Sektor, der nun mal so, so in wasserreiner Form auch Schweizer ist. Und zwar würde ich das so formulieren, das ist ein bisschen die Überraschung des Herkömmlichen. In beiden Fällen haben wir mit Künstlern zu tun, die letzten Endes deren Material, deren Gegenstände, deren Formen relativ gewöhnlich sind. Die Geschichten, die Peter Stamm erzählt, wirken nicht besonders episch. Die sind sogar anti-episch in einem gewissen Sinne. Die Bilder, die Segantini malt, sind alles andere als episch. Sind ja also Alpenlandschaften, strickende Mädchen. Aber gerade in dieser Normalität, in dieser herkömmlichen Präsentation, verbergen sie ein derartiger Reichtum an Detailliertheit, dass es einem fast unheimlich wird. Und das betrachte ich als ein Element der Swissness. Eine unglaubliche Mischung aus Gewöhnlichem und extrem präzisem. Ja, diese schwierige Überlappung ist für mich ein ganz interessantes und ein enorm faszinierendes Merkmal der Schweiz.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, das haben Sie jetzt nicht nur an diesen beiden Werken, die Sie im März beschäftigt haben, sondern das stellen Sie insgesamt fest, diesen Hyperalltag oder eben dieses Präzise und das Gewöhnliche
das miteinander. Das ist vielleicht das Merkmal des Schweizer Lebens, der Schweizer Kultur, das ich am ehesten vielleicht erlebe in meiner eigenen Erfahrung. Und zwar, also, da ich auch das Glück habe, in verschiedenen Kreisen tätig sein zu dürfen, mit einer so eindrücklichen Kontinuität in allen, auf allen Ebenen, von der politischen bis zur akademischen bis zur kulturellen. Das heißt, es gibt kein Land auf Erden, wo eine derartig strenge Konzentration auf das Erreichen eines pragmatischen Ergebnisses konzentriert ist. Sicher nicht in unseren Nachbarländern, die eher so dem Romantischen oder dem Epischen frönen. In der Schweiz konzentriert man sich, und wie gesagt, auf allen Ebenen auf die unmittelbar darauf folgende Stufe und auf eine solide Abwicklung dieses Übergangs. Und gerade diese Solidität, die so halbwegs zwischen dem Gewöhnlichen und dem übertrieben Spezialisierten ist, das macht auch so Segantini als Maler oder Stamm als Literaten aus.
Wenn wir jetzt über die beiden, eben Segantini, die Ausstellung in der Fondation Beiler oder das neue Buch von Peter Stamm geredet haben, ist es auch das, was Sie jetzt beschrieben haben, was Sie in der Kultur suchen, kulturelle Identität?
Naja, wenn man sich ein bisschen in Kulturwissenschaft auskennt, weiß man, dass das hineinprojiziert wird in eine Analyse, was ein selbst bewegt, natürlich. Insofern, falls Sie das bei mir feststellen, dann muss ich mich so geschlagen geben, und das ist wahrscheinlich auch in der Tat der Fall. Es ist natürlich schon so, dass die Attraktivität, die ich gegenüber diesen Tendenzen, die ich in beiden Fällen feststelle, durchaus auch als eine Art Grund zur inneren Spannung sehe. Vielleicht ist es auch, wie ich sein möchte. Und da das ist, was ich sein möchte, ist das ganz gewiss nicht das, was ich bin. Und da entsteht eben ein fließender Übergang.
Welche Rolle spielt Kultur in Ihrem Alltag? Und machen Sie dann Unterschied, ob Sie Kultur als Ägyptologe, als Rektor der Universität Basel oder als Privatmensch konsumieren?
Ich muss Ihnen zugeben, dass Kultur im herkömmlichen Sinne, Kultur als Besuch von Ausstellungen, von Theaterstücken oder Lektüre, interessante Bücher, die nicht fachlicher Art sind, das hat natürlich mit meiner Amtsübernahme stark abgenommen. Das ist einfach eine zeitliche Frage. Und insofern müsste ich zugeben, dass ohne vielleicht eine totale Kulturbanause zu sein, ich ganz gewiss nicht zu den Kulturfreaks gehöre. Dazu würde ich auch vielleicht etwas hinzufügen, das hat mit meiner Sozialisierung als Wissenschaftler zu tun. Und ich wurde als Wissenschaftler linguistisch sozialisiert. Und die Linguisten sind in dem Sinne, anders als die Literaten, keine Kulturfreaks. Die Linguisten sind eher die Pragmatiker oder die Empiriker unter den Geisteswissenschaften. Und insofern muss ich Ihnen auch zugeben, dass obwohl ich so, wenn man natürlich die Menschheit in zwei Teile so brechen würde, die kulturell markierten rechts und die Kulturbanausen links, ich wahrscheinlich eher zu den Kulturfritzen gehören würde. So habe ich auch immer, gerade weil ich ein Wissenschaftler bin, auch immer eine gewisse Skepsis gehabt gegenüber einer allzu starken Emphatisierung des kulturellen Moments, weil Kultur anders als Wissenschaft nicht das Ergebnis empirischer Arbeit ist, sondern ein bisschen, Gott sei Dank, für die Kulturwelt der Spontaneität entspringt.
Sie erstaunen mich jetzt ein bisschen, und zwar deshalb, weil wir seit ungefähr 20 Minuten sehr viel über Kultur geredet haben, über unterschiedliche kulturelle Räume, über ein kulturelles Gedächtnis, was auch zu interkulturellem Dialog überhaupt notwendig ist, über kulturelle Identität. Haben wir es jetzt in dem Moment von unserem Gespräch mit einer Definition, was Kultur ist, zu tun?
Ich glaube, diese Spannung, diese leichte Irritation, die Sie spüren, rührt von daher, dass ich auch nicht vergessen kann, wenn ich über Kultur spreche, dass ich auch Kulturwissenschaftler bin. Und insofern habe ich wiederum ein gespaltenes Verhältnis zum Gegenstand, zur Kultur als Gegenstand der wissenschaftlichen Forschung selbst. Das heißt, da haben wir wiederum wahrscheinlich mit diesem Grenzgängertum, das wir vorher in anderem Zusammenhang diskutiert haben.
Wir sind über das Weltgeschehen eingestiegen in unser Gespräch. Sie haben am Anfang dieses Gesprächs gesagt, dass es den direkten Alltag nicht betrifft, dass das sogar arrogant wäre, wenn man das behaupten würde, haben aber auch angedeutet, dass es sehr wohl Gedanken bei Ihnen auslöst, auch in was für eine Richtung das mit Ihrem Fach zu tun hat oder wie diese ganzen Geschehnisse auch die Institution Universität beeinflussen könnten. Vielleicht zum Abschluss noch, was sind das für Gedanken? Wo geht das hin?
Ich glaube, wir haben eine Universität zurzeit, die insbesondere in den Sozial- und Geisteswissenschaften, und wenn ich von Universität spreche, spreche ich nicht unbedingt nur von der Universität Basel, sondern von den kontinentaleuropäischen Universitäten klassischen Stils. Wir haben also Universitäten, die sehr eurozentrisch sind. Eurozentrisch in ihrem Programm, in ihrer Auffassung der Welt. Wenn ich vorher das Wort arrogant benutzt habe, dann bezog ich mich auch ein bisschen darauf. Ich glaube, wir müssen lernen, auch gerade aufgrund dieser Kulturereignisse, manchmal tragischer Art, die uns begleiten in diesen Monaten, müssen wir uns ein bisschen befreien von diesem Eurozentrismus. Wir müssen auch vielleicht auch in unserer eigenen akademischen Ausbildung etwas offener sein gegenüber anderen Formen kulturellen Ausdrucks, um vielleicht auch mit ihnen besser in einen produktiven Dialog zu treten.
Und was können Sie als Rektor da ganz konkret tun?
Ich glaube, die Macht eines Rektors wird häufig überschätzt. Die Macht eines Rektors ist die der Koordination. Aber so ein Rektor ist nicht Gaddafi. Gott sei Dank unter anderem. Das heißt, ein Rektor kann nur so vielleicht zuhören, was in der Universität läuft. Und falls er oder sie die eine oder die andere Stimme hört, die produktiv ist im Sinne einer Überwindung, der Überwindung eines Problems oder der Erweiterung des Angebots oder der Forschungsexzellenz, dieser Stimme den gebotenen Freiraum zu verschaffen, die gebotenen Mittel zur Verfügung zu stellen. Aber selber ist ein Rektor nicht in einer Situation, etwas zu gründen. Und ich muss Ihnen auch sagen, ich finde es auch gut so, weil die Universität ist keine Top-Down-Organisation. Die Universität so lebt aufgrund der freien Forschung, der freien Lehre der Kolleginnen und Kollegen. Und mein Job als Rektor ist, diese Bemühungen zu koordinieren. Also was ich als Rektor machen kann, ist besser zuhören, in der Hoffnung, dass vielleicht an der Universität Basel die eine oder die andere Stimme in die Richtung geht, die ich mir wünsche.
Aber wenn Sie davon sprechen, dass wir heute eine eurozentristische Wissenschaft haben oder eurozentristischen Züge in der Universität, das ist ja nicht ein Zustand, den man sich wünscht. Das ist wahrscheinlich auch eine Beschreibung, die viele provozieren wird. Vielleicht ganz kurz, unsere Zeit ist schon fast vorbei, aber mich interessiert das wirklich. Wie kann man davon Abstand nehmen? Wie kommt man da einen Schritt weiter?
Also ich glaube zum Beispiel, dass es gut wäre, wenn wir an der Universität etwas mehr Professuren hätten, die sich mit der arabischen Kultur beschäftigen, die sich mit der indischen Kultur, mit der chinesischen Kultur. Wir ignorieren an unseren Universitäten große Bereiche der Welt. Ja. Und ich glaube, die Universität hat auch eine Funktion der Förderung des allgemeinen gesellschaftlichen Wissens. Und ich glaube, das, was man tun könnte, wäre wahrscheinlich uns gerade im Geistes- und sozialwissenschaftlichen Bereich etwas weniger von unserer unmittelbaren Umgebung leiten zu lassen und vielleicht ein klein bisschen global zu denken.
Die Welt wahrzunehmen, auch einzulassen, haben wir doch einen Bogen wieder vom Anfang an geschafft. Antoni Lopleno, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch und ich wünsche Ihnen einen guten April.
Vielen Dank.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.